Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Schatz, wir müssen reden. Wir sprechen hier über professionelle Kommunikation und die letzten 2-3 Wochen haben wir gar nicht so viel hier gesprochen, sondern uns eine kleine Pause genommen. Ich kann aber versprechen, ab heute geht es hier weiter. Auch für nächste Woche haben wir schon einen spannenden Gast. Und während im politischen Berlin man darauf wartet, dass der Kanzler endlich gewählt wird und die SPD-Mitglieder ihre Stimme abgeben, haben wir uns entschlossen, mal etwas anders auf das Thema Kommunikation zu schauen und uns dazu einen Gast eingeladen, über den wir sehr froh sind, dass er heute dabei ist, der nicht nur selber oft kritischen Journalismus betreibt, sondern auch ab und an dadurch selber mit seiner Organisation in die Kritik gerät. Und das ist ja ein spannendes Feld, über das wir gern sprechen möchten.
Ja, und dieser Gast ist David Schraven. Hallo David, schön, dass du da bist. Mastermind, Gründer und was auch immer noch alles bei Korrektiv. Wir kennen uns schon ein paar Jahre und haben am Anfang unserer Berufszeit, glaube ich, beide den altehrwürdigen Beruf des Tageszeitungsredakteurs erlernt. David, gibt's den Beruf eigentlich heute noch?
Hi. Erstmal schön, dass ich hier bin. Das freut mich. Danke, dass ich da sein darf. Klar gibt es noch Tageszeitungsredakteur, aber die Berufsanforderungen haben sich halt wesentlich verändert. Die Art der Kommunikation selber hat sich sehr stark verändert. Die Art, wie man Geschichten macht, hat sich verändert. Wie man Geschichten ausspielt, hat sich verändert. Die Methoden, mit denen man arbeiten kann, haben sich sehr stark ausgeweitet. Es gibt den Beruf noch, aber es ist nicht mehr der, den wir gelernt haben.
Jetzt habt ihr ja mit Korrektiv auch einen ganz neuen Weg beschritten, den Weg des gemeinnützigen Journalismus, aber auch den Weg des datengetriebenen Journalismus. Erzähl doch mal ein bisschen, was macht ihr anders und wohin führt das und wie hat das auch das Berufsbild verändert?
Das ist eine große Frage. Also, was wir gemacht haben, ist erstmal ein Geschäftsmodell verändert. Also, wir haben gesagt, wir glauben daran, dass gemeinnütziger Journalismus funktioniert. Mein Vater glaubt mir das bis heute nicht. Aber die Idee dahinter ist die, ich mache eine Leistung. Ich sage, ich halte die und die Sachen für wichtig. Die müssen berichtet werden. Darüber muss geschrieben, darüber muss gesprochen werden. Ich veröffentliche das. Und dann sagen andere Leute, was du machst, das ist in Ordnung, das ist wichtig, dass es das gibt, deswegen gebe ich dir Geld. Die Wirkungsweise ist halt nicht die eines Verkaufenden. Ne? Ich verkaufe kein Produkt, ich produziere kein Produkt und biete das an, sondern ich mache was, von dem andere glauben, das ist sinnvoll für die Gesellschaft. Ich will da vielleicht mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ne? Wir haben eine Geschichte gemacht über die alte Apotheke. Das war ein Apotheker, der hat massenhaft Medikamente gepanscht. Dabei sind Krebsmedikamente gepanscht. Dabei sind viele Leute zu Schaden gekommen. Normalerweise wären Journalisten hingegangen und hätten darüber berichtet. Wie so Helikopter wären die eingeflogen, hätten den Skandal berichtet, über den Apotheker geschrieben und dann wären sie wieder weg gewesen. Was wir gemacht haben, ist, wir sind in die Stadt gegangen, direkt neben die Apotheke, haben dann ein leeres Ladenlokal gemietet, sind dann da mit einer Redaktion rein, haben unsere Schreibtische in die Schaufenster gestellt, haben die Türen aufgemacht und haben gesagt, jeder, der was mit dem Skandal zu tun hat, kann zu uns kommen, kann mit uns sprechen. Jeder, der betroffen ist, kann mit uns sprechen. Wir haben das, was normale Journalisten machen, im Ratgeberteil einer Zeitung, haben wir als Veranstaltung gemacht. Wir haben Juristen eingeladen, wir haben Ärzte eingeladen, wir haben Experten eingeladen, die zu den Krebsmedikamenten was sagen konnten. Und so haben die Leute erlebt, wie das ist, wenn die bei einer Recherche dabei sind, wenn wir Wissen gewinnen, haben die Wissen gewonnen. Wir haben dann mit den Leuten diskutiert, haben große Gesprächsrunden gemacht. Und eines Tages kam eine Oma in dieses Ladenlokal, in unsere Redaktion und hat gesagt, hier, mein Mann ist gestorben, aber ist er an den gepanschten Medikamenten gestorben? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben aus unserem Recherchematerial rausfinden können, dass ihr Mann keine gepanschten Mittel bekommen hat, sondern richtige Medikamente, weil wir mittlerweile ziemlich alles von der Apotheke hatten, was an Daten da war. Und die Frau war halt wahnsinnig erleichtert. Ne? Das war halt, so eine Last ist von ihr gefallen. Ihr Mann ist nicht ermordet worden, umgebracht worden. Ne? nicht mit gepanschten Medikamenten zu Tode gekommen, sondern ist eines natürlichen Todes gestorben. Zwar eines schrecklichen, aber eines natürlichen Todes. Das war ein Audience of One. Da war das Zielpublikum eine Person, um die 85 Jahre alt, auch nicht besonders vermögend. Und die ist dann gegangen. Der haben wir nichts verkauft. Ne? Wir haben für die eine Leistung gebracht. Ein paar Tage später kam eine junge Frau mit ihrem Kind. Das Kind hat ein Eis gegessen. Die Frau hat das Kind mit dem Eis bei uns in den Laden geschickt und das Kind hat bei uns 5 Euro hingelegt, auf den Tisch gelegt und hat gesagt, meine Mama sagt, was ihr macht, ist gut. Und das ist die Wirkung, die kommt. Und du hast im gemeinnützigen Journalismus keine direkte Wirkung. Das kann indirekt sein, das kann anders sein. Aber Leute begreifen, was du tust, ist gut und ist richtig und das sollte weiter getan werden. Das ist die Wirkungsweise des gemeinnützigen Journalismus. Jetzt Datenjournalismus, das ist in dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, diese Terabyte an Daten, die man verarbeiten muss.
Ja, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf und bleiben erst nochmal kurz bei dem Beispiel, weil war denn der Apotheker auch bei euch in dem Laden?
Der war im Knast.
Worauf ich hinaus will, wir haben den Grundsatz gelernt, immer mindestens beide Seiten zu hören. Wie macht ihr das denn in so einem Fall?
Ist relativ einfach. Also du hast halt die Recherchen ist das eine. Du musst ja erstmal rauskriegen, was los ist. Ne? Und da wir halt faktenbasiert arbeiten, sind für uns Belege wichtiger als Aussagen. Das ist vielleicht für Leute, die sich so mit Rechtssystemen beschäftigen, ganz interessant. Wir bewegen uns mehr in dem römischen Rechtssystem. Ne? Wir sagen, wir wollen Beweise, wir wollen Belege. Das gesprochene Wort ist für uns nicht das Ausschlaggebende allein, sondern für uns ist ausschlaggebend, kann ich beweisen, was ich sage. Und im germanischen Rechtswesen ist das so, da reicht immer der Schwur. Ein Mann sagt was, der sagt, ich schwöre, das ist wahr. Und wenn zwei Leute das schwören, dann ist das wahr. Ne? Scheißegal, was auf den Zetteln steht. Da bewegen wir uns eher im römischen System. Und wenn du dann deine Belege zusammen hast, deine Experten gefragt hast, die Einordnung davon hast, dann schickst du mit dieser Einordnung dem Rechtsanwalt von dem Typ, der im Knast sitzt, deine Rechercheergebnisse und sagst, was möchtest du dazu sagen? Möchtest du dazu was sagen? Kannst du dazu was sagen? Und in dem konkreten Fall wollte der nichts dazu sagen. War auch klar, weil wenn er was dazu gesagt hätte, wäre er nicht nur 12 Jahre im Knast gewandert, sondern hätte lebenslänglich gekriegt.
Klingt aber so ein bisschen so, als ob ihr immer die Guten seid.
Wer sind die Guten?
Ja, die Armen verteidigen. Also ich habe das ja im Vorgespräch schon gesagt, sozusagen korrektiv als Papst Franziskus unter den Journalisten.
Finde ich schwere Aussage, ne? Also wir bemühen uns, herauszufinden, was passiert ist. Und das Interessante ist, du weißt nicht, wo die Bombe einschlägt. Also es gibt auch Fälle, ne, wo uns sehr viele Leute sehr scheiße finden, weil wir das machen, was wir machen. Ne, gibt's auch. Das ist vielleicht auch das Gute oder Wichtige an dieser Art der Arbeit, die wir machen. Wir sind nicht abhängig von Einzelspenden. Wir kriegen Einzelspenden. Das macht uns unabhängig, aber wir sind nicht abhängig. Wir haben eine vielfältige Finanzierung. Das heißt, das ist mir auch extrem wichtig, weil ich davon überzeugt bin, dass es jederzeit möglich sein muss, gegen das Interesse des Publikums anzuschreiben. Ich will nicht in so eine Lage geraten wie die Taz, wo ich dann eingemauert bin in Voreingenommenheiten und Vorurteilen und dann das schreiben muss, was mein Publikum von mir will. Ne? Das werde ich nicht machen.
Vielleicht noch mal eine Frage kurz zu dieser Schnittstelle mit Juristen und Recht. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Sachen, die ihr schreibt, jetzt nicht nur keine Antwort kommt, sondern Unterlassungen oder gar Anrufe oder Schreiben, was man am besten alles nicht schreiben soll. Was bedeutet das denn für euch, wenn ihr merkt, oh, auf der anderen Seite antwortet jetzt jemand mit einem Anwalt oder nutzt den Anwalt oder versucht den Anwalt als Hebel zu nutzen, um euch von eurer Berichterstattung abzubringen? Geht ihr dann anders vor oder ist das für euch eher, dass ihr sagt, naja, wir arbeiten, also wie geht ihr damit um?
Also ich persönlich finde das erstmal sehr gut, mit Profis zu arbeiten. Ne? Also wenn er halt einen Anwalt hast, kann schon mal sicher sein, dass auf der anderen Seite ein Profi sitzt, der weiß, was er machen kann und was er nicht machen kann. Dann gibt's Profis, die sind gute Profis, Redeker zum Beispiel. Die sind hart, die sind sehr genau. Aber das sind Profis, die wissen, was sie tun. Die fangen nicht an, rumzulügen. Die machen keinen, die kennen die Gesetze. Die fangen nicht an, zu vertuschen. Du arbeitest mit Leuten, mit denen du arbeiten kannst. Und das ist für uns auch sehr gut, weil wir müssen ja auch unsere eigene Argumentation, unsere eigene Faktenbasis ständig hinterfragen. Und zu glauben, wenn wir jetzt eine Anfrage rausschicken, dass die nicht verändert werden kann, unsere Erkenntnisse, ist ja ein Irrglaube. Sondern wenn wir dann gute Argumente hören, die im besten Falle von Profis formuliert sind, natürlich hat das Einfluss auf unsere Berichterstattung. Natürlich hinterfragen wir unsere Sachen. Wir bewerten das neu, anders. Dann gibt es andere Anwälte, das sind so die Foscarau-Anwälte. Die, das sind leider keine Profis. Also die arbeiten halt leider nicht wie Redeker oder so, ne? Also wo du Argumente abwägst, sondern dann hast du auf der anderen Seite juristische PR-Profis, die halt nach den PR-Maßstäben handeln. Das ist auch nicht schlimm, weil rein journalistisch hast du schon eine belastbare Aussage dann, mit der du arbeiten kannst, die du anwenden kannst. Die Foscarau-Anwälte, die AfD-Anwälte, diese Leute, die schicken die halt 40 Seiten Quatsch, weil die 40 Seiten abrechnen können, weil die nach Stunden bezahlt werden und die 40 Seiten rechtfertigen können gegenüber ihren Auftraggebern, dass das mehr Honorar war. Da steht aber nichts drin, nichts Inhaltliches, nichts, was du berücksichtigen kannst, musst, solltest. Ne? Einfach nur Geld schaffen. Das ist dann doof.
Das kann ich verstehen. Ist denn für euch sozusagen, jetzt hast du ja schon angesprochen, es gibt Anwälte, aber es gibt natürlich auch PR-Leute, Unternehmenssprecher oder je nachdem, mit wem man es auf der anderen Seite zu tun hat. Wie oft sprecht ihr denn sozusagen, dass die Leute euch persönlich anrufen? Und weil dann habt ihr es ja nicht mit Profis zu tun. Macht das für euch was anders oder sagt ihr, nee, das ist ja dem seine Entscheidung oder deren Entscheidung?
Also es gibt da ganz unterschiedliche Stufen. Also jetzt bleiben wir mal bei Unternehmenssprechern. Unternehmenssprecher sind in der Regel sehr, sehr gut im Thema. Die kennen die unterschiedlichen Kommunikationswege. Und das ist auch für uns als Journalisten sehr hilfreich, weil wir ja nicht unser Urteil gefällt haben, wenn wir eine Anfrage schicken, sondern wir sind halt in der Recherche einfach nur sehr weit und haben ein paar Fragen, wo wir konfrontiert werden können. Also die Konfrontation, die wir schicken, ist eine Einladung, uns zu konfrontieren. Und da ist es halt sehr wichtig, dass es eben Diskussionen gibt, dass das Telefon auf ist, dass man miteinander reden kann. Und dann sind das Diskussionen. Und dann ist halt das Wichtige, dass nicht immer die Bewertung, auch die Bewertung des anderen für uns automatisch übernommen ist, sondern wir hinterfragen uns. Aber das kann auch dazu führen, dass man halt trotzdem bei dem Erkenntnisstand gleich bleibt. Aber auch da ist das für mich eigentlich nie ein Endpunkt einer Recherche oder Endpunkt einer Arbeit, sondern es kann immer weitergehen. Es gibt Probleme bei grundsätzlich unterschiedlichen Ansichten. Ich will ein Beispiel bringen, dann wird das vielleicht klarer. Wir haben eine Geschichte gemacht über Heroin, das auf Rezept verkauft wird. Das ist in Deutschland im Rechtswesen jetzt möglich. Du kannst halt Heroin auf Rezept verkaufen. Das ist sehr sinnvoll, um in der Substitutionsmedizin Hardcore-Junkies von der Straße zu holen und denen Leben zu ermöglichen. Wenn aber Leute nun nicht Hardcore-Junkies sind, sondern an der Kippe sind, am Anfang ihrer Drogenkarriere, kann das der grundsätzlich falsche Weg sein. Und wenn man dann die Interessen hinterfragt, dann kommt auf der einen Seite, ja, wir brauchen Substitutionsmedizin, auf der anderen Seite, wir brauchen Konsumentenschutz. Und die Diskussion kann dann halt sehr konfrontativ, sehr streitbar sein.
Super interessant, was du vorher gesagt hast, das Thema, wie ihr Anfragen stellt und dass ihr da nicht mit einer vorgefertigten Meinung reingeht, sondern euch konfrontieren wollt. In der Zeit, in der wir uns kennenlernten, warst du ja hier bei der Taz NRW, Gott habe sie selig, und ich Grünensprecher, die leben zwar noch, aber wer weiß, wie lange noch. Und da hat sich jetzt aus meiner Sicht, glaube ich, schon eine Menge verändert, denn damals waren wir, also wir beide auch persönlich, aber auch mit vielen anderen in der Redaktion, mindestens einmal in der Woche Kaffee trinken und haben uns auch ausgetauscht, ohne dass irgendwas geschrieben wird und haben so ein Verständnis füreinander gewonnen, kann ich jedenfalls von meiner Seite sagen. Heute ist das ja oft so bei euch, aber ist auch im Journalismus üblich geworden, dass es der Beginn einer Recherche auf der Seite des Unternehmenssprechers so ist, dass man erstmal eine Mail kriegt mit 28 Fragen und bitte beantworten bis übermorgen 10 Uhr. Mir geht da tatsächlich ein bisschen Verständnis füreinander verloren. Wie siehst du das?
Das ist eine ganz schwierige Tendenz, die sehe ich auch. Die sehe ich auch in unterschiedlicher Intensität als großes Problem. Also ich will ja das beschreiben, ne? Wenn man, du hast eine Geschichte, wo jedes Steinchen zusammenpasst, ne? Dann hast du halt das Problem, wann kommen juristische Gegenangriffe? Also wo du halt juristisch angegangen wirst und deine Quellen meinetwegen gefährdet werden oder Zugänge zu Unterlagen gefährdet werden. Daraus, aus dieser Sorge vor dem Konflikt, entsteht so eine Tendenz, möglichst spät zu konfrontieren. Dann hast du das Zweite, dass viele Redaktionen anfangen, unter Zeitdruck zu recherchieren. Dieser Zeitdruck, der ist bei uns Gott sei Dank nicht. Also wir können jederzeit sagen, ja, pff, dann dauert das halt 3 Tage länger oder eine Woche länger. Also wir können am Ende dieser Konfrontation Zeit rausnehmen, Druck rausnehmen. Aber in anderen Redaktionen kenne ich das, da ist das halt sehr erheblich, dieser Zeitdruck. Und die wollen dann produzieren und die produzieren dann. Da gab es einen Riesenskandal bei Steuerung F, wo ich die Belege nachher gelesen habe und tatsächlich, das ging gar nicht. Darin sehe ich eine große Gefahr, was du gerade beschreibst, ne? Weil du halt nicht diese Chance hast, überhaupt deine Rechercheergebnisse zu hinterfragen, sondern du willst nur Bestätigung hören, nur ein Ja oder Nein hören.
Ja, und die Zwischentöne gehen verloren, ne? Weil wir haben ja beim Kaffee, wie gesagt, auch über Geschichten gesprochen, die zum Teil gar nicht erschienen sind, einfach um sich auszutauschen und um bestimmte Themen auch anzumoderieren oder eben abzumoderieren. Und das finde ich irgendwie schade. Ich finde nicht, dass das den Journalismus besser macht, also jetzt gar nicht nur auf euch bezogen.
Nee, bin ich ganz bei dir. Für mich ist halt diese Tendenz dahinter eine komplizierte. Also das geht nicht nur allein um Zeit, die man miteinander verbringt, sondern es geht um Systematiken in der Arbeitsweise. Ne? Also, dass du auf Zeitdruck arbeitest, ist ein Ding. Das zweite ist, dass du versuchst, deine Ausgangslagen zu schützen, um dann ins Gespräch zu gehen. Und ich glaube, diese Offenheit, wenn du deine Recherche so weit zusammen hast, muss ja eigentlich die Offenheit kommen, zu reden und dann einzuordnen. Genau. Und da geht viel verloren. Ne? Das ist eine Belastungstendenz. Vielleicht kann man das so sagen. Du hast dann bei dem Recherchierenden eine Belastungstendenz, dass er die entlastenden Momente gar nicht mehr wahrnehmen will, weil er sagt, ich recherchiere mir doch meine Geschichte nicht.
Und Teil eurer Lösung scheint ja der datengetriebene Journalismus zu sein. Ich hatte dich eben dabei unterbrochen, als du angefangen hattest, das zu erklären. Mach doch mal.
Ich will noch einen Satz sagen zu diesem anderen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist Zeit geben. Also, dass man sagt, mit der Konfrontation, du musst irgendwelche Fristen haben, das hat mehr juristische Gründe, weil du musst halt irgendwann, wenn einer nicht antworten will, muss er auch arbeiten können. Deswegen Fristen sind da, aber die müssten halt so sein, dass man miteinander reden kann und dann müssen die nicht in Stein gemeißelt sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja, und der Mut, auf beiden Seiten zum Telefon zu greifen, der ist, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen, weil ich das ja auch aus Pressestellen kenne, dass die dann lieber 28 Mal nichtssagend antworten, anstatt einfach mal anzurufen und zu sagen, hör mal, worum geht's hier eigentlich? Lass uns mal reden. Na, ich glaube, das würde sowohl der Seite der Unternehmenssprecher als auch eurer Seite gut tun, öfter mal wieder zum Hörer zu greifen.
Ja, gerade bei jungen Kollegen, da ist das ein echtes Problem. Was ich ja auch nicht verstehen kann, weil du kriegst ja so Quellen. Also so kriegst du ja Zugänge, Informationen, die weit über eine einzelne Geschichte hinausgehen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber da gehört auch zu, dass die Leute ganz schön auf die Bäume getrieben worden sind, die letzten 15 Jahre. Ne? Also du hast im Journalismus, für den ich jetzt sprechen kann, hast du mit einer Art von Erfolgsbestimmung die Leute so hochgetrieben, dass du halt heute teilweise junge Leute hast, die denken, meiner stinknormalen Geschichte, das wäre Watergate-Skandal. Ja, ich habe auch total übertrieben, als ich jung war. Ne? Ja, ich habe auch Kleinigkeiten aufgeblasen, weil das halt für mich das Größte der Welt war, weil ich nicht verstanden habe, dass dahinter noch was ist. Aber diese redaktionelle Einbindung muss eigentlich da sein, dass du halt dann lernst, okay, ist jetzt vielleicht doch nicht das Wichtigste. Ne? Naja, hier Datenjournalismus.
Aber das ist noch kurz interessant, jetzt nochmal, weil auf die Bäume getrieben wurden die ja wegen Quoten, Klicks und Auflagen. Wie messt ihr denn eigentlich euren Erfolg?
Gar nicht. Das ist halt eine der Sachen, die war mir schon bei der WAZ konnte ich das nicht leiden. Wir messen das nicht. Also wir freuen uns, wenn wir viele Leser haben. Ne? Aber das ist keine Bewertung unserer Arbeit, sondern die Geschichte muss relevant sein. Die muss eine gesellschaftliche Bedeutung haben. Die muss einen Missstand, entweder auf einen Missstand hinweisen oder eine Lösung aufzeigen für einen Missstand. Und ob das jetzt einer liest oder nicht. Nochmal mit dem auf den Bäume treiben. Das ist das eine, ne? Dieses Treiben durch Klicks. Das andere ist Treiben durch Preise. Wenn du halt permanent Auszeichnungen vergibst und dann Sachen bejubelst und in der Branche hochjubelst, die halt eine besondere Art von Konfrontation darstellen, dann wird damit ja auch ein Standard gesetzt, wo sich die Leute daran orientieren. Die sagen dann, oh, das muss ich auch schaffen. Und dann werden da diese Abenteuergeschichten gesagt, ne, so, ah, und dann habe ich den Rechtsanwalt so ausgetrickst und die Gegenseite so ausgetrickst, ne. Dass gute Geschichten dann im Endeffekt auch im Dialog entstehen.
Ja, Christian Wolf lässt grüßen und Martin Heidemann.
Finde ich total spannend. Ne? Ihr Wolf, bleiben wir mal eine Sekunde bei Wolf. Die ursprüngliche Sache von dem Wolf-Skandal, die finde ich nach wie vor einen harten Skandal, dass der den Landtag belogen hat für seine Kredite. Das ist
absolut.
Das reicht zum Zurücktreten. Dass da nachher so ein Quatsch kommt wie dieses Bobby-Car, da fällt einem nichts mehr ein. Und da sitzt du dann so, ja, und denkst so.
Ja, und dafür gab es dann den Grimme-Preis. Aber jetzt endlich zum datengetriebenen Journalismus.
Eine der Sachen, wenn wir jetzt uns in diesem römischen Verständnis bewegen der Welt, ne, dass man Sachen belegen muss, ist halt die Überlegung oder die Suche nach einem Beweisbeleg, der sich aber nicht als Nadel im Heuhaufen darstellt, sondern als Heuhaufen. Du musst erstmal einen Heuhaufen zusammenkriegen, dann musst du den Heuhaufen strukturieren, dann musst du verstehen, wie viele Heunadeln, Heustrohhalme sind da, ne? Und wie sind die beschaffen. Und das ist Datenjournalismus. Und wenn du dann alles sortiert hast, den ganzen Heuhaufen hast, dann findest du nicht eine Nadel im Heuhaufen, sondern hunderte, tausende Nadeln. Und dann musst du überlegen, wie sind denn diese Nadeln in einer Struktur zu sehen, nicht als einzelnes Beispiel, als einzelner Fall, sondern als systematisches Problem, systematische Lösung für die Sachen, die im Heuhaufen verborgen sind. Und das ist halt eine ziemlich wissenschaftliche Arbeit. Also der Journalismus wird an der Stelle wissenschaftlicher, weil er im Endeffekt mit Fußnoten arbeiten muss, die aus Daten heraus entwickelt werden. Du musst deine eigenen Studien zusammenkriegen. Ist eine extrem komplizierte Arbeit. Manchmal klappt sie sehr gut, manchmal klappt sie überhaupt nicht. Die Misserfolgsquoten bei datenjournalistischen Projekten sind enorm hoch.
Kannst du mal ein Beispiel sagen?
Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, war Versiegelungsdaten. Du kannst halt die Versiegelungsdaten ziemlich genau bemessen für einzelne Städte, Landkreise, Bundesländer. Und du kannst ja die Veränderungsquoten davon wieder bemessen. Jetzt hast du aber in den Datengrundlagen unterschiedliche Definitionen. Das heißt, in Mecklenburg-Vorpommern muss eine Versiegelung nicht gleichgemessen werden wie in Nordrhein-Westfalen. Das kann sein, muss aber nicht. Und wenn du dann die einzelnen Datensätze miteinander vergleichst, stellst du fest, dass auf den Zeitbezug, also auf einer Zeitachse, die Definitionen sich geändert haben. Dann investierst du 5 Monate da rein, diese Daten alle vergleichbar zu machen. Und dann nach 5, 6 Monaten siehst du, ach du Scheiße, die haben die Definition von Versiegelung verändert, von Bundesland zu Bundesland. Das Ganze, was du hast, ist alles nur Quatsch. Entweder investierst du da jetzt nochmal 50.000 rein oder sagst du, okay, wir machen mal anders.
Als du das eben noch erläutert hast mit dem Heuhaufen, wie sucht ihr denn die Heuhaufen aus überhaupt? Also es muss ja irgendeine Initialzündung geben und zu sagen, jetzt ein Thema, über das wir schon mal gesprochen haben, wir gucken uns jetzt mal an, was eigentlich hinter der Bezeichnung Ökogas steckt oder so.
Also bei Ökogas kann ich jetzt nur halb reden, weil da war ich bei der Entwicklung nicht dabei. Ich weiß nur, da war eine Studie, die wurde gemacht, ich glaube von einer Oxford-Forschern. Und die hatten sich die Waiver angeguckt oder so.
Ja, ja.
Irgendwie sowas. Ne? Also im Prinzip kann ich dir sagen, wie sowas entsteht, aber jetzt nicht für die konkrete Geschichte. Du beobachtest irgendeinen Vorgang und überlegst dir, was steckt dahinter? Welche Konsequenzen kommen daraus? Welche Daten gibt es überhaupt dafür, die was belegen? Ich will dir ein einfaches Beispiel sagen, da wird das am ehesten klar. Ich habe irgendwann mal in Lillehammer in einer total überheizten Seminarbude gesessen, habe einen fürchterlich langweiligen Vortrag gehört über Datenjournalismus. Das war überheizt, das war unangenehm und das war so richtig Tagtraumwetter, ne? Und dann habe ich mir überlegt, hier in Norwegen schmelzen die Gletscher. Das Wasser läuft alles ins Meer. Wenn jetzt überall auf der Welt die Gletscher schmelzen, fließt das Wasser ins Meer. Und dann hast du Ebbe und Flut. Aber wenn da immer mehr drin ist, dann siehst du ja bei jeder Ebbe und bei jeder Flutspitze, bei jeder Ebbe-Tiefstand, wo das Meer ein Stückchen höher gegangen ist. Und da gibt es ja einen Messpunkt, das ist der Tidenhub. Der Tidenhub wird im Hafen gemessen. Im Hafen wird das gemessen am Pegel. Der Pegel ist der älteste Datenpunkt, den es überhaupt im Meer gibt, weil jede Flotte der Welt, die will ja diesen Pegel messen. Dann hast du aber eine Flotte wie die englische, wie die US-Flotte, wie die russische Flotte. Die sind seit dem 17. Jahrhundert auf dem ganzen Meer unterwegs. Das heißt, ich müsste doch den Anstieg des Meeresspiegels feststellen können, wenn ich jeden einzelnen dieser Pegelstände von der ganzen Welt sammle, den Vergleich über die 200 Jahre, die es gibt, die alten Daten, und bums, habe ich den Meeresspiegelanstieg bewiesen. Das war halt der Gedanke damals im völlig überheizten Raum. Daraus ist dann eine Recherche geworden. Wir haben die ganzen Pegelpunkte besorgt. Wir haben die extrapoliert. Das heißt, ein Pegel stand zuerst am Punkt A im Hafen. Dann haben sie den Hafen umgebaut. Dann stand der am Punkt B. Heißt, Pegel kannst du nicht gebrauchen. Das heißt, das musst du für jeden Pegel rausfinden. Das machst du über eine Zeit. Also wir haben in die Geschichte 2 Jahre gesteckt. Und dann hast du alle Pegel zusammen und du kannst nachweisen, der Meeresspiegel steigt an. Ne? Scheißegal, ob Menschen gemacht oder nicht, das Wasser geht hoch. Und das war zu einer Zeit, als noch nicht darüber debattiert worden ist. Und dann kommt die konkrete Geschichte, das war der Datenteil. Dann kommt die konkrete Geschichte, du fährst an die Nordsee und sagst, hör mal, an den Pegelständen in Cuxhaven können wir sehen, das Meer ist schon lange gestiegen. Wir sind schon bei, weiß ich nicht, 30 Zentimeter. Was macht ihr denn? Und die sagen, wir scheppen seit ein paar Jahren und machen den Deich höher. Wir können nicht warten, bis sie das ausdiskutiert haben. Ne? Wir machen erstmal den Deich höher und dann können wir mal mit den allen reden, was das denn heißen soll. Und dann raffst du, dass diese ganzen Dinge schon passiert sind. Und wenn du das verstehst, dann fängst du an, in diese Datengeschichten ganz anders reinzudenken. Wenn die schon scheppen, die Deiche höher machen, was ist denn mit der Tourismusindustrie? Wo baut die denn ihre Dinger höher? Das heißt, du hast alle Daten der Fluggesellschaften, du hast die Investitionsdaten der Ferienparadiese, die aufgebaut werden. Werden die denn in den heißen Gegenden gebaut? Natürlich nicht. Die Versicherung, versichern die überhaupt noch Dinge, die absoffen? Natürlich nicht. Das Kapital weiß schon lange, was los ist. Denen ist doch scheißegal, was die Diskussion macht.
2 Themen haben wir noch. Ein Thema ist eure Form der Berichterstattung, das Ganze, wie ihr es aufbaut, der gemeinnützige Journalismus wird von einigen auch als linksgrün versiffte Meinungsmache angesehen oder so diffamiert, sagen wir es, wie es ist. War sogar Thema einer absurden kleinen Anfrage kurz nach der Bundestagswahl. Wie gehst du mit solchen Anfeindungen um oder wie geht ihr als System, als Redaktion mit solchen Anfeindungen um? Spornt euch das an oder ermüdet euch das oder beides? Oder sagt ihr jetzt erst recht?
Da muss ich unterschiedlich antworten. Das eine ist die Antwort für die Redaktion. Da kann ich nicht für sprechen, weil das gibt bestimmt Leute, die für die ist das irgendwas. Ne? Also die werden davon mitgenommen. Persönlich, mich juckt das nicht. Das ist so ähnlich wie die katholische Kirche. Ne? Da ist schon was dran, weil mich kümmert die Gemeinschaft. Das ist mein Ziel. Ich will, dass es meinem Dorf besser geht. Ich will, dass in meiner Stadt die Probleme gelöst werden. Und die Probleme können sein, dass in den Hauseingang geschissen wird, weil hier keiner sich kümmert über die Sauberkeit der Straßen. Und das ist ein konkretes Problem, das muss gelöst werden. Und da ist mir relativ Wumpe, ob das, welche Farbe das hat, die Lösung des Problems, ob das Problem ist gelöst. Und ich glaube, diese Fokussierung auf die echten Probleme, das ist halt das, was wichtig ist. Und das glaube ich, der zweite, was enorm wichtig ist, das ist unheimlich vielen verloren gegangen, das ist diese lokale Orientierung. Weißt du, dass man sagt, was interessieren mich die großen Probleme der Welt? Ja, die sind spannend, die unterhalten mich, die finde ich wichtig, da bringe ich mich ein. Aber von den Ressourcen, die ich einsetze, von den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, von den Ressourcen, die ich mir besorge, weil ich die brauche, diese Ressourcen setze ich ein zu, weiß ich nicht, 15%, 16% in diesen nationalen Geschichten, die Aufmerksamkeit erzeugen. Der Hauptteil der Arbeit, das, wo ich richtig Energie reinsetze, das ist Lokaljournalismus. Das sind Redaktionen wie die hier in Gelsenkirchen, wo ich gerade sitze und sage, hier in Gelsenkirchen, da wird wahrscheinlich der erste AfD-Oberbürgermeister gewählt, wenn es so läuft, wie es läuft im Westen. Da müssen wir hier sein und gucken, was hier passiert, aufklären, wie die Probleme richtig laufen, entdecken, was denn hier überhaupt die Welt ausmacht. Das ist halt das Wichtige. Oder wenn wir uns um die Jugend sorgen, dann geht es mir darum, dass wir Jugendredakteure ausbilden, junge Leute, die ihre eigene Stimme finden. Da bauen wir Redaktionen auf oder haben aufgebaut in Dortmund, in Greifswald, in Chemnitz. Das ist nicht scheppern und laut. Das sind Jugendliche, die sind 16, 17, 18, die fangen an, ihre Stimme zu entdecken. Das ist wichtig. Und da stecke ich Energie rein. Und ja, das ist halt ein größerer Teil unserer Arbeit. Der scheppert nicht so. Der ist aber wichtig. Was ich weiß, ist, ich brauche diese 15%, 20%, die scheppern, damit ich das andere bezahlt kriege. Das ist aber für mich ein Weg, meine Ressourcen zu besorgen, damit ich meine Arbeit machen kann.
Ja, das ist vielleicht eine gute Kurve zum Anfang zurück, Zukunft des Journalismus. Also mich bewegt das bis heute als jemand, der in einer Lokalredaktion im wahrsten Sinne des Wortes erwachsen geworden ist, groß geworden ist, dass ausgerechnet dieses Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, jetzt mal vom Medium Zeitung abgesehen, dass das seine eigenen Probleme hat in der heutigen Welt. Aber ist das denn so eine Art romantische Rückkehr zum Journalismus von früher, was du gerade gesagt hast, nur sie findet eben nicht gedruckt statt, sondern wie bei euch? Also liegt darin eine Zukunftschance?
Absolut. Ich bin davon überzeugt, dass Lokaljournalismus eine Riesenchance hat, weil ich glaube, unsere Gemeinschaften werden über die lokalen Bezüge in die Zukunft gehen. Weißt du, wenn alle rumdaddeln, wo triffst du denn Leute? Auf der Straße, wo triffst du Leute? Im Park, wo triffst du Leute? Ne, im Fußballverein, du triffst die immer noch bei dir zu Hause vor dem Haus. Und zu verstehen, was da passiert, das ist Lokaljournalismus.
Und funktioniert der nur nach euer, also nur in Anführungszeichen nach eurem Geschäftsmodell? Oder glaubst du, der hat auch noch im kapitalistischen System eine Chance?
Die Frage muss ich anders beantworten. Also nicht in diesem Modell Non-Profit, For-Profit, das spielt auch keine Rolle. Das ist nur eine Art und Weise, wie du mit den Gewinnen umgehst. Wenn du Non-Profit machst, investierst du die Gewinne zurück in die Arbeit. Wenn du For-Profit machst, fährst du mit den Gewinnen in die Toskana und versäufst dir bei gutem Wein. Das ist der einzige Unterschied. Bei den Geschäftsmodellen, was sich verändert oder wo das was anders ist. In der alten Welt, da hast du Abo-Inhalte gemacht, also wertvolle Inhalte, die haben die Bedeutung deiner Zeitung gegeben. Deswegen haben die Leute gesagt, wir müssen die abonnieren. Dadurch hast du eine Reichweite gekriegt. Dann hast du für die Reichweite ein Reichweitenumfeld gemacht, was einen Werbebezug hatte, meinetwegen für Friseure, ne? Dann hast du Anzeigen für Friseure verkauft. Und das war das Modell. Du hast Reichweite für Anzeigen gemacht und Abos, damit du halt diese Reichweite in Inhalte hast, damit die Leute sagen, das ist notwendig, dass ich das habe. Dieses Geschäftsmodell ist implodiert. Das Anzeigengeschäft gibt es nicht mehr. Dafür schwindet die Kaufkraft, die Reichweite rechtfertigen kann. Wenn du aber nicht die Kaufkraft, die Roherträge, die du brauchst, damit du in die Inhalte investieren kannst, die Reichweite rechtfertigen. Ne? Also die Werbeinhalte an sich rechtfertigen keine Reichweiten. Also keiner kauft sich ein Abo für ein Anzeigenblatt. Aber du musstest halt Geld verdienen, damit du solche guten Inhalte produzierst, dass die Leute sagen, die Zeitung ist so wichtig für mich, die muss ich haben. Das heißt, du kommst in eine Todesspirale. Du hast weniger Reichweite, weniger Geld, wenige wichtige Inhalte. Das heißt, mehr Leute kündigen ihr Abo. Das heißt, du hast weniger Geld, in gute Inhalte zu investieren. Das geht immer schlechter und dann implodiert das Modell. Was wir dagegen sagen ist, wir setzen auf ein Community-Modell. 1.000 Abos sind ein Journalist. 2.000 Abos sind zwei Journalisten. Zwei Journalisten, die arbeiten können und damit Inhalte für die Community produzieren. Dahinter steckt eine komplett andere Verwertungskette. Du machst keine bam, großen Skandale, die alles kaputt reißen, sondern du überlegst dir eher, wie schaffe ich das, wenn ich was habe, was schlecht ist, wie wieder gut wird. Du suchst mehr nach den Lösungen für Probleme, über die du schreibst, damit alle was davon haben. Du überlegst dir mehr, was ist das, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Du suchst mehr nach Mitteln gegen Polarisierung, als dass du versuchst, aus der Polarisierung Kapital zu schlagen. Und dieser Weg, der ist ein Weg in die Zukunft, mit dem man eine Menge Geld verdienen kann. Die Zeit macht das gerade hervorragend vor, die hat steigende Auflagen. Allerdings vom Publikum her auf ein nationales Publikum abgezielt. Aber du kannst das natürlich in jeder Stadt machen, ne?
Ja, super interessant. Es gibt ja auch Ideen, auch den Printjournalismus sozusagen öffentlich-rechtlich zu finanzieren. Das siehst du aber nicht.
Hey, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Gottes Willen. Ey. Nee, ich sehe da schon die Notwendigkeit, dass die Communities das stehen müssen. Die müssen sich selbst tragen. Und ich meine, wenn du das alles öffentlich-rechtlich bezahlst, du kommst ja in Regulierungsfallen, um Gottes Willen. Ne? Also.
Ja, super interessante Themen. Sozusagen wir alten Schlachtrösser des Journalismus. Daniel, wie sieht's bei dir aus?
Also gut, ihr alten Schlachtrösser, das macht mir ja fast Angst. So alt seid ihr nun auch wieder nicht. Ich finde das sehr spannend, vor allem in diesem Bogen von der nationalen Ebene, von der Frage von national relevanten oder zumindest Aufmerksamkeit bekommenden Skandalen, aber dass am Ende doch auch wieder viel auf der lokalen Ebene spielt. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe bei dem, was ihr gerade beschrieben habt, war die gute alte Zeit wirklich so gut, wie ihr sie gerade dargestellt habt? Ich erinnere mich noch an meine Erfahrung mit Lokalpresse, also da war auch das Wichtigste der Sportteil und das Zweitwichtigste die Sterbeanzeigen. Und was da politisch geschehen ist, war hing, glaube ich, sehr stark vom jeweils vorhandenen Lokaljournalisten ab, wie viel Spaß und Freude der selbst daran hat, sich zum Beispiel in eine Ratssitzung zu setzen und daraus einen guten Artikel zu schreiben, statt einfach nur jede Fraktion zu bitten, schick mir mal drei Sätze, ich baue die zusammen. Ne? Also das erinnere ich mich dran, war schon auch damals so, dass das Schwergewicht des Lokaljournalismus jetzt nicht unbedingt in den Dingen lag, die vielleicht tatsächlich Gesellschaft zusammenführen können. Das heißt nicht, dass er nicht wichtig ist, aber es ist schon eine andere Herausforderung, jetzt Leute dazu zu bringen, wieder politisch über Lokalthemen zu denken und eben nicht nur, was passiert in meinem Dorf, um es mal so als Überschrift zu sagen.
Ich glaube sowieso, dass früher nicht alles besser war. Ne? Früher war alles nur viel früher. Das war alles. Ich glaube tatsächlich, dass halt die Entwicklungen halt interessant sind. Ne? Du hast halt natürlich von damals, du hast ja in sehr, sehr vielen Städten so eine Art Burgfrieden gehabt, wo überhaupt gar nichts Relevantes angesprochen werden durfte. Ne?
Absolut richtig, ja.
Das zu sprengen war notwendig. Ne? Dann hast du die zweite Entwicklung gehabt, das ist halt eine sehr starke Entfremdung, wo halt ein Wettbewerb darum entstanden ist, wer hat denn die mieseste Geschichte. Ne? Dann hast du die nächste Sache, die daraus entwickelt ist, das war halt ein Geschäftsmodell auf Polarisierungsbasis. Also da bist du bei den Social Media, wo halt das am meisten geklickt worden ist, was am meisten Emotionen ausgelöst hat und am besten Hass, Zorn und andere. Ne? Also nicht Liebe. Die Emotion kam selten vor. Dann hast du mit einmal jetzt eben gelernt, ja, Emotionen sind wichtig, aber auch wichtig ist, wie können wir als Gemeinschaft zusammen sein, leben. Und so, glaube ich, ist halt ein ständiges Fortentwickeln. Und ein paar Sachen aus den alten Tagen sind vernünftig, die muss man übertragen. Ein paar Sachen sind nicht vernünftig, die muss man lassen. Ne? Was ich zum Beispiel früher sehr gut fand, war, dass es halt eine gemeinsame Diskursebene gab in der Stadt. Ne? Also teilweise war das gut, teilweise war das grauenhaft. Aber du hast gute Zeitungen gehabt damals. Ne? Du hast natürlich auch grauenhafte Blätter gehabt. Ne? Wulff Mempel in Essen, ne? Unfassbar scheiß Lokalzeitung. Also das ist damals bei der WAZ, da war der Chefredakteur, unfassbar. Ne? Aber das hat halt damals Chancen gegeben, Artikel zu machen über die Korruption im SPD-Fraktionsvorstand. Das war Wahnsinn. Ne? Also du warst wie ein Paradies.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich meine, dass die Lokalredaktionen heute das allererste Problem haben, dass es sie fast gar nicht mehr gibt. Ne? Also dass diese Idee, das immer stärker zu zentralisieren, jetzt vielleicht im Ruhrgebiet nicht mehr solche Geschichten erlaubt, aber wenn du mal weiter in den ländlichen Raum gehst, da gibt's ja kaum noch einen. So, also da ist ja zum Teil kein Journalist mehr, der tatsächlich vor Ort bei irgendwas dabei ist, irgendjemanden vor Ort kennt, sondern ja, abdruckt, was ihm zugeschickt wird. Ne? Und das ist natürlich kein Berichten, das ist ja eigentlich nur ein Verbreiten, was da am Ende entsteht.
Aber schön, dass du gerade die Watz nochmal erwähnt hast, denn da habe ich doch noch eine Frage. Also Taz, Watz, dann warst du in den USA, Rohbarone, Korrektiv, wahrscheinlich habe ich ein paar Sachen vergessen. Was kommt denn als nächstes oder bleibst du jetzt erstmal bei Korrektiv?
Im Moment ist das halt schön, ich kann halt hier die Sachen machen, die ich machen will. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze...
Das hast du doch immer gemacht, oder?
Ja, aber sonst muss ich immer was Neues gründen. Jetzt kann ich sagen, ich kann das hier machen. Und so ein paar Sachen, die sind, die mich reizen, wo ich halt so die Zukunft sehe. Das ist einmal die Frage nach der Kunst. Wir haben halt in dem Geschichten erzählen uns automatisiert. Wir haben halt eine Sprache etabliert, die halt sehr kurzfristig Informationen vermittelt, aber keine lange Wirkung hat. Aber wir können im Journalismus mit der Sprache der Kunst auch viel länger erzählen. Und wenn wir sehr gut erzählen, dann können wir vielleicht eine Geschichte schaffen, die ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre hält. Aber was ist denn, wenn wir die ganze Sprache, die ganze Melodie, die ganze Bandbreite der Kunst in den Journalismus aufnehmen? Welche Geschichten sind da möglich? Das ist halt was, das reizt mich enorm. Ne? Und da machen wir jetzt eine Kooperation mit dem Theater in Köln und werden dann eine Arbeitsgruppe etablieren, die halt Theaterleute mit Journalisten zusammenbringt und guckt, wie man daraus Geschichten macht, wie man Geschichten erzählen, revolutionieren kann. Das andere ist, mich reizt unfassbar dieses Modell der Lokalredaktion, weil das, was ich gerade erzählt habe, glaube ich nicht nur, sondern ich erlebe auch Erfolge und ich frage mich, was passiert, wenn man das Ganze professionell betreibt, also nicht nur einfach so anekdotisch als Hobbys hier und da, sondern sagt, wir setzen mal drauf. Ich kann mir vorstellen, dass daraus eine Lokalzeitungsrevolution wird. Ich bin mal gespannt. Es kann auch sein, dass es schief geht. Aber wenn es klappt, das wäre der Hammer.
Ich muss jetzt doch noch zu der Lokalzeitungsrevolution eine Frage nachschieben. Ist das denn wirklich die klassische Printzeitung, die die Leute dann wieder jeden Tag in die Briefkästen kriegen? Oder reden wir eigentlich wirklich über ein digitales Modell? Da gibt es ja auch in der Schweiz, das ist jetzt nicht Lokalzeitung, aber Republik zum Beispiel, also sozusagen andere Zeitungsmodelle, die aber im Kern ja Online-Medien sind.
Ja, weil die... Also für mich haben die ganzen Modelle immer dasselbe Problem. Die denken nicht den Menschen. Wenn du vom Menschen her denkst, was heißt denn Community? Was macht eine Community aus? Ist das, wir lesen zusammen eine Zeitung? Nee. Weißt du, wenn du eine Community machst, das heißt, du triffst dich, du siehst dich, du sprichst. Du hast einen Ort, an den du dich zurückziehen kannst, einen Ort des gemeinsamen Erlebens. Du hast Erlebnisräume. Wenn du das übersetzt in journalistische Projekte oder Produkte, eine Podiumsdiskussion ist ein journalistisches Produkt. Aber wie kann die im Lokalen aussehen, so dass du was davon hast? Wenn du dann weiter überlegst, weiß ich nicht, Unterhaltung, welches journalistische Unterhaltungsformat hast du im Lokalen? Was ist da möglich? Ist das vielleicht auf dem Marktplatz was? Ist das was, wo man herumfährt? Und das meine ich halt, wenn man diese beiden Modelle, die ich gerade beschrieben habe, Anzeigen verkaufen, Reichweitengeschäft oder B-Abo-Geschäft, hochwertige Produkte machen. Was ist, wenn man das alles weglässt und sagt, die Community ist unser Zentrales? Und was ist, wenn ich sage, 1.000 Abos oder 1.000 Unterstützer, 1.000 Leute sind ein Journalist, 2.000 zwei Journalisten. Was ist denn, wenn eine Stadt wie Köln das mit 1 Million Leute, wo mit einmal, weiß ich nicht, 200.000 sagen, finden wir gut. Weißt du, das sind Überdenkwege. Da muss man sich reinfinden, da muss man rumfummeln, um rauszukriegen, wie das funktioniert. Und wenn es funktioniert, wenn man die Kuh am Fliegen kriegt, dann kommst du auf eine hohe Weide, ne?
Super interessant, also optimistischer Ausblick heute bei uns im Podcast mit David Schraven. Das ist den Beruf, den ich schon tot gewähnt hatte im Eingangsstatement, doch noch ein paar Jahre geben wird und dass er tatsächlich auch, um es mal ganz pathetisch zu sagen, weiter dazu beitragen kann, dass die Welt ein besserer Ort zum Leben wird.
Ich war gerade in Perugia. Auf dem Journalismusfestival, da kommen so aus der ganzen Welt die Leute zusammen. Und die haben da alle gesessen und gesagt so, oh, das ist so schwer, das geht alles kaputt, alles ganz schlimm, Geld geht weg, Finanzierung geht weg. Und ich stand daneben und habe gedacht, was? Das geht gerade die andere Richtung. wir haben jetzt 180 Leute. Wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres um die 200 haben. Wenn das so weitergeht, haben wir in 3 Jahren um die 500 Leute. Und da ist überhaupt kein Ende in Sicht. Und das Ganze hängt damit zusammen, dass ich gesagt habe, ey, wir müssen die Community in die Mitte nehmen. Ne? Das wollte ich nur sagen. Vielleicht sollte ich das auch nicht sagen, sondern auch sagen, ist alles scheiße.
Naja, aber es fiel dran. Also das tatsächlich natürlich, wenn man jetzt sagt, so wie es war, funktioniert es nicht mehr und das lamentiert, davon löst sich erstmal kein Problem. Dass es aber ein Informations- und ein Transparenzinteresse bei den Leuten gibt, ich glaube, das ist unbestritten. Und da muss Journalismus ja irgendwo auch weiter liefern, weil sonst macht es halt keiner.
Wird schon gut gehen, aber vielleicht soll ich nicht so viel drüber reden, weil da kommt noch ein anderer auf die Idee, das wäre doof.
Wir drücken die Daumen.
Alles klar, danke, ne?
Danke.
Ja, damit ist unsere heutige Sendung dann auch zu Ende. Es war wieder mal spannend. Wir haben mal etwas andere Themen beleuchten können. Wie schon am Anfang angekündigt, geht es hoffentlich direkt nächste Woche weiter. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns dann wieder zuhört. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden und jede, die unseren Podcast nicht nur hört, sondern auch mit Freundinnen und Freunden teilt, auf den verschiedenen Plattformen bewertet. All das hilft uns, dass uns mehr Leute zuhören. Also dafür schon einmal vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns für heute.
Sag mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß bleiben?